Guten Morgen. Und ich habe mich extra gut angezogen. Eigentlich hätte ich so kommen können, wie ich bin. Zu Jesus zumindest. Wahrscheinlich hätte sich der eine oder die andere von euch gewundert, wenn ich heute Morgen hier im Schlafanzug aufgetaucht wäre. Ich möchte mit euch am Anfang der Predigt einen kleinen Rückblick halten. Und zwar einen kleinen Rückblick auf letzte Woche. Da haben wir hier auch zusammen Gottesdienst gefeiert, und zwar Familiengottesdienst. Und der Raum sah so ein bisschen anders aus, nicht so in Reihe, sondern ein bisschen kunterbunter. Und wir haben im Familiengottesdienst eine Stadtmauer aufgebaut. Und ja, ich fand es ganz toll. Wir haben die Geschichte von Nehemia uns angesehen und ein Stück weit miterlebt. Mit Lego, mit Spontantheater und eben einer Stadtmauer aus Kartons. Und alle haben mitgemacht. Wer nicht aufstehen konnte, der hat von seinem Platz aus geholfen. Wer dafür Hilfe brauchte, dem wurde zum Beispiel ein Ziegelstein, also ein Karton, gebracht. Und ich hoffe, wir haben niemanden übersehen dabei. Wir haben uns gegenseitig ermutigt. Wir haben uns korrigiert, wenn wir gemerkt haben, dass ein Stein an der falschen Stelle saß. Zum Beispiel, als einige die Liedtexte nicht mehr lesen konnten, weil die Mauer so hoch gebaut war. Das haben wir festgestellt und dann haben wir ja, den Stein umgesetzt. Und es gab auch mal einen Turm, der eingestürzt ist. Fehler passieren, auch das gehört zur Gemeinde. Anstatt zu schimpfen und denjenigen fertig zu machen, der den Einsturz verursacht hat, haben wir weitergemacht. Wir haben das zur Kenntnis genommen, haben vielleicht aus dem Fehler gelernt, aber wir haben weitergebaut, gemeinsam. Wir haben ein gemeinsames Ziel gehabt, Gottesdienst feiern, Gott begegnen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und gemeinsam Gemeinde zu bauen. Und alle waren dabei. Wir haben unsere Gaben und Fähigkeiten und Vorlieben auf die Ziegelsteine geschrieben und diese in die Mauer eingesetzt. Jeder von uns wurde wichtiger Teil dieser Mauer, weil jeder Teil von dieser Gemeinde ist, weil jeder gebraucht wird. Gut, dass wir einander haben, das haben wir gesungen. Und ich hoffe, wir haben es auch ernst gemeint, weil ja nicht jeder mit jedem gleich gut zurechtkommt und mancher vielleicht auch mal anstrengend ist oder über das Ziel hinausschießt. Aber Gott hat uns so zusammengestellt. Als bunten Haufen, in aller Unterschiedlichkeit, die manchmal herausfordernd ist, an der wir aber auch wachsen können. Mit einer zugewandten Einstellung zueinander, in Nachsicht füreinander, in der Liebe, zu der Jesus uns beauftragt, mit Vergebungsbereitschaft, weil Gott auch uns vergibt. Vielen Dank für die Bilder, Jens und Josef. Könnte ausmachen. Gott hat uns so zusammengestellt als Leib Christi, wie Paulus es im Korintherbrief formuliert. Ein Leib, an dem jedes Glied wichtig ist und das eine nicht das andere verletzen sollte, weil das nicht gut wäre für den Körper. Oder als Tempel, so formuliert es Paulus an anderer Stelle, nämlich im Epheserbrief, aus dem der Predigtext von heute stammt. Der Tempel war ein Ort der Verehrung Gottes. Ein Ort, an dem Gott wohnte. Ein Ort der Begegnung. Begegnung mit Gott und mit Menschen. Ein Ort, an dem auch um Wahrheit, um Gottes Wahrheit gerungen wurde. Aber ein Ort, der heilig war. Da wurde gerungen, aber nicht gekämpft. Der Predigtext von heute greift Gedanken und Bilder auf, die auch schon letzte Woche unsere Gedanken waren, als wir über Nehemia nachgedacht haben. Und Paulus regt dazu an, darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Nachfolger von Jesus zu sein. Das Wort Christ, das gab es damals bei Paulus ja so noch nicht. Es gab Bezeichnungen für die ersten Christen. Eine war die des neuen Weges oder die des Weges, also die auf dem Weg zu und mit Jesus sind. Oder manchmal wurden sie die des Christos genannt, also die sich zu Christos, also Jesus Christus zugehörig fühlten. Aber dabei wollte Jesus ja eigentlich nie eine neue Religion gründen. Jesus war Jude, von Geburt an bis zum Tod. Und auch nach seiner Auferstehung, Jesus war und blieb Jude. Übrigens war er auch kein Mitteleuropäer oder Deutscher, sondern er kam aus dem Mittleren Osten. Ich habe manchmal den Eindruck, manche Christen lesen die Bibel so, als sei Jesus Weißer mit deutscher Herkunft geboren, vielleicht in Hamburg-Blankenese oder in Kiel-Brunswick gewesen. Und er habe zu aufgeklärten, differenziert denkenden deutschen Bildungsbürgern geredet. Klammer auf, die werden ja auch immer weniger, wenn man sich so manche Diskussionen nicht nur in den sozialen Medien ansieht. Klammer zu. Das war Jesus aber nicht. Jesus war kein Mitteleuropäer, er war Jude und hat im Orient gelebt. Und es hilft ihn und die Bibel zu verstehen, wenn wir uns das immer wieder auch bewusst machen und nicht unsere modernen oder postmodernen Maßstäbe an sie anlegen. Gottes Wort muss übersetzt werden. Aus dem Hebräischen und Griechischen ins Deutsche und aus der damaligen Zeit ins Heute. Und es scheint, schon damals war das nicht allen klar. Denn Paulus schreibt hier an die Epheser, Ephesus, die Stadt, liegt an der Westküste der heutigen Türkei. Und die Gemeinde in Ephesus, sie war wohl eine der ersten christlichen Gemeinden. Und sie bestand zum großen Teil aus Nichtjuden, sogenannten Heiden. Die Juden, zu denen wie gesagt Jesus gehörte, aber auch Paulus, die verstanden sich als das auserwählte Volk Gottes. Gott hatte dieses Volk auserwählt, das lesen wir in der Bibel. Gott hatte sich ihnen vorgestellt. Immer wieder hatte er sie durch schwierige Situationen hindurch oder aus schwierigen Situationen hinaus begleitet. Dieses kleine Volk sollte allen anderen Völkern ein Beispiel sein für Gottes Größe. Im Kleinen zeigt sich Gottes Stärke und Größe. Das war schon immer so. Was nicht immer so war, ist, dass Gott offiziell nicht nur mit den Juden einen Bund schließt, sondern auch mit den anderen Völkern, den Heiden. Mit all denen, die an Jesus glauben und sich auf ihn einlassen. Das war damals neu in der Vorstellung der Menschen. Gott lässt sich auf einen Bund ein oder bietet einen Bund an all denen, die an Jesus glauben. Also auch den Christen in Ephesus, an die Paulus hier schreibt. Das war erstmal für die Juden ein großer Skandal. Das war völlig neu. Oder zumindest war es neu wahrgenommen worden. Denn eigentlich war das von vornherein Gottes Plan. Aber für viele Juden, die das hörten, war das nur schwer denkbar. Und wenn man sich mal in ihre Situation hineinversetzt, ist das ziemlich gut nachvollziehbar. Paulus selbst hatte damit anfangs ziemliche Mühe. Er verfolgte diese neue Sekte der Christen, bis er irgendwann ein großes Aha-Erlebnis hatte, weil Jesus ihm begegnete. Und danach feierte er das. Er feierte es, dass die anderen auch dazu kamen, dass die anderen auch Zugang zu Gott hatten. Er feierte, dass Jesus den Weg zu Gott freigemacht hat für alle, die an ihn glauben. Für Menschen, die Jesus neu kennenlernen, die neu zu Jesus kommen, für die ist das oft was ganz Besonderes. Ein Grund zur Freude, da passiert eine Lebensveränderung. Manchmal eine radikale Lebensveränderung. Und als Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt, da sagt er, dass sich der Himmel freut und eine Party feiert über jeden Einzelnen, der sich von Jesus finden lässt. Freude darüber, weil das was Besonderes ist. Und die Menschen in Ephesus, die scheinen in der Gefahr zu stehen, die Freude zu verlieren darüber, dass sie zu Gott, zu Jesus gehören dürfen. Darüber, dass Gott sie liebt und sie annimmt. Darüber, dass sie nicht mehr außen vor stehen, sondern Gottes Kinder sein dürfen. Bedingungslos geliebte Kinder des allmächtigen Gottes. Seine Erben und Mitbewohner. Sein Tempel, der Ort, an dem Gott wohnt, in ihnen. Anscheinend ist das für die Christen in Ephesus, die ja auch noch gar nicht so lange Christen sein können, so alt war die Gemeinde auch nicht, auch wenn es eine der ersten war, anscheinend ist das für sie schon in den wenigen Jahren, in denen sie Jesus nachfolgten, normal geworden, nichts Besonderes mehr. Und Paulus erinnert die Epheser daran, es ist nicht selbstverständlich, dass euch das gilt. Macht euch das wieder neu bewusst. Macht euch immer wieder klar, was das bedeutet, damit ihr die Freude daran nicht verliert und damit dieses lebensverändernde Ereignis auch weiterhin etwas in eurem Leben verändert. Und ich lese den Bibeltext aus Epheser 2, Verse 11 bis 22. Und ich habe es gar nicht mit euch abgesprochen. Jens, schaffst du das ganz schnell, den noch anzuzeigen aus der Basisbibelübersetzung? Epheser, ne, oder lass, ne, heute wird man nur gehört. Dann muss den Stress, müssen wir uns jetzt nicht machen. Also Epheser 2, Vers 11 bis 22. Erinnert euch daran, erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher rein körperlich Heiden wart. Wow, danke, ihr seid gut. Ich fange nochmal an. Erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher rein körperlich Heiden wart. Von den sogenannten Beschnittenen wurdet ihr die Unbeschnittenen genannt. Dabei haben auch sie nur die körperliche Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr habt nicht zu Israel gehört. Als Fremde galt für euch keiner der Bundesschlüsse, mit denen Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Und jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart, seid ihm nahe gekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, aus den Juden und aus den Völkern, ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz aufgehoben mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für euch in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel, ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Jesus Christus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Da steckt ganz schön viel drin in dem Text und ich kann gar nicht auf alles heute eingehen. Einige Punkte, einige Fragen werden offen bleiben, die werde ich überhaupt nicht erwähnen. Aber einige Punkte möchte ich gerne hervorheben. Zum einen den Gedanken, den wir schon letzte Woche hatten. Ihr seid ein Teil dieses Bauwerks, was Gott baut. Letzte Woche haben wir die Stadtmauer gebaut. Da war es die Mauer, in die wir uns einfügen lassen haben. Heute hier im Text ist es der Tempel. Ihr seid eingefügt in seinen Tempel. Ihr seid ein Teil von Gottes Wohnung. Das soll nicht heißen, ihr seid jetzt fest eingemauert und unbeweglich. Ihr seid Teil einer Immobilie geworden, kommt damit nicht mehr vom Flecken, könnt nichts bewirken, sollt nur eine Schutzmauer sein für Gott und sein Wort. Ganz im Gegenteil. Das heißt, Gott will in euch wohnen und in euch, in uns wirken. Ihr seid heilig, so wie der Tempel heilig war. weil Gott euch heilig macht. Nicht, weil wir uns so gut benehmen oder so toll alles machen, so tolle Christen sind, sondern weil Gott uns heilig macht. Gott gibt euch einen besonderen Wert, jedem Einzelnen. Und etwas Heiliges kann nichts anderes beschmutzen. Wenn wir uns anders verhalten, als Gott es will, wenn wir sündigen, wenn wir sündig werden an anderen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir noch in dieser Welt leben, in der die Sünde Macht hat. Dann zeigt sich, dass sie auch noch über uns Macht hat. Und das wird in dieser Welt, in der wir leben, immer auch so sein, dass die Sünde auch Macht hat. Aber Gottes Macht ist größer. Und je mehr wir uns seiner Macht aussetzen, desto weniger Macht hat die Sünde über uns. Und irgendwann hat sie gar keine Macht mehr über uns, weil Gott dann sein Reich komplett aufrichtet. Aber noch leben wir in dieser Welt. Je mehr wir uns Gottes Macht aussetzen, desto weniger Macht hat die Sünde über uns. Wir sind Wohnung für den Heiligen Geist. Und wenn wir es zulassen, dass er in dieser Wohnung putzt, aufräumt, dass er diese Wohnung in Gottes Sinne einrichtet, dann wird er aus uns herausstrahlen und herauswirken. Und wenn wir eingefügt sind als Bausteine in diesem Tempel Gottes, dann heißt das nicht, dass wir unbeweglich werden. Im Gegenteil, dann heißt das, dass Gottes Kraft uns in Bewegung setzt. Er bewegt uns dazu, nach dem zu streben, uns nach dem zu sehnen, dass in diesem Tempel, dass in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde Menschen Gott begegnen können. Paulus erinnert die Menschen in Ephesus daran, seid nicht tote Steine, seid Teil dieser lebendigen Tempelgemeinde, die mehr und mehr wächst. Und er erinnert sie daran, dass es etwas Besonderes ist, dazugehören zu können. Und er erinnert sie daran, dass es nicht um die Gemeinde oder den Tempel als Selbstzweck geht oder darum, dass wir uns so sehr mögen, dass wir zusammenhalten. Nein, sondern diese Gemeinde ist auf dem gebaut, was wir von Gott wissen und erzählt bekommen haben. Für die Juden waren es die Propheten, die die Hauptquelle waren. Und diese Quelle gilt auch uns heute noch. Ihre Gedanken finden wir in der Bibel, im Alten Testament. Und die Apostel, die kamen zur Zeit von Paulus dazu, diejenigen, die Jesus kannten, die ihn erlebt hatten und die anderen von ihren Erfahrungen berichteten. Die haben quasi damals schon ihre Erlebtzeit gemacht, die wir auch im Gottesdienst haben. Und Jesus, der ist der Grundstein, der alles zusammenhält. Wenn der rausgezogen wird, dann fällt alles zusammen. Das Bild kommt von so einem Torbogen, wo der letzte Stein die Steine zusammenhält, weil es dann ja eben Halt gibt. Der Grundstein ist Jesus. Wir treffen uns in der Gemeinde nicht, weil wir uns alle so doll lieb haben. Also wenn das dazu kommt, umso besser. Das freue ich mich. Aber der Grund dafür, warum wir uns hier treffen, das, was uns zusammenhält, ist Gottes Wort, ist Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes. Paulus erinnert die Epheser. Und ich fasse das nochmal in drei Punkten zusammen. Zum einen, ihr seid Teil eines lebendigen Tempels. Das zweite, es ist etwas Besonderes, dass ihr dazu gehört. Und das dritte, ich glaube, da fehlt ein Komma, Gottes Wort ist das Fundament und Jesus ist das, was alles zusammenhält. An diese drei Dinge erinnert Paulus hier die Epheser. Wir gehören auch zu den Heiden, also zu den Nichtjuden. Und die meisten von uns zumindest, vermute ich. Also ich wüsste von keinem von uns, der einen jüdischen Hintergrund hat. Diese drei Erinnerungen von Paulus, die können auch uns gelten. Du bist Teil des Tempels. In dir wohnt und wirkt der Heilige Geist. Er macht dich zu einem Heiligen und lässt seine Heiligkeit und Liebe durch dich auf andere fließen. Wird das spürbar in unserem Umfeld? Strahlt unsere Gemeinde das aus? Merken wir das an unserem Umgang miteinander? Strahlt das auf Gäste aus oder auf die Menschen vor unserer Haustür? Und das Zweite, es ist etwas Besonderes, dass du dazugehörst, dass du ein Kind Gottes bist, dass er dich bedingungslos annimmt. Können wir uns darüber noch freuen? Ist das etwas Besonderes für uns oder ist das auch schon normal geworden? Und das Dritte, Jesus und das, was er uns vorgelebt und gepredigt hat, soll im Mittelpunkt stehen und nicht unsere persönlichen Vorlieben und Sympathien. Lebe ich das in der Gemeinde so? Oder kämpfe ich manchmal mehr für meinen Willen als für Jesus? Ich möchte gerne an der Stelle mit euch nochmal ins Gespräch kommen. Das hat letzte Woche so gut geklappt im Gottesdienst und am Pfingsten hatte ich es auch schon mal gewagt. Ich möchte euch gerne zwei Fragen stellen, die diese Erinnerungen von Paulus aufgreifen sollen. Und ich würde mich freuen, wenn ein paar vielleicht einen Gedanken dazu beitragen. Und wenn ihr was dazu sagen wollt, wenn ihr eine kurze Antwort geben wollt, dann komme ich mit dem Mikro gleich zu euch und dann könnt ihr dann unseren Gottesdienst bereichern damit. Die Fragen, die nähern sich allerdings so ein bisschen von der anderen Seite an diese Erinnerungen. Also Paulus' Gedanke war, oder ein Gedanke von Paulus war, es ist etwas Besonderes, dass wir in Gottes Bund aufgenommen sind, dass Gott uns die Hand reicht und wir dazugehören dürfen. Aber was ist denn für uns besonders daran? Oder, ich drehe das eben mal herum, was wäre anders, wenn wir nicht dazugehören würden? Was wäre für dich anders, wenn du kein Christ wärst? Vielleicht gar nicht so einfach, die Frage, vielleicht aber auch doch. Ich würde mich freuen, wenn ihr kurze Gedanken dazu beitragen würdet.
Das wird wieder ein sportlicher Gottesdienst für mich. Du hast dich gemeldet.
Ja. Ich wollte sagen, wenn ich jetzt... wie wäre es, wenn ich kein Christ wäre? Was ganz anders wäre bei mir, dass ich ein Egoist würde und diese Liebe, die ich jetzt bekommen habe durch Jesu Christi Gnade, darf ich jetzt mich freuen, dass ich in seiner Liebe bin. Und ich wünsche mir so sehr auch, dass viele noch diesen Weg finden. Und meine Gebete sind um meine Nachbarn rum, die um mich herum wohnen, dass ich ihnen diese Liebe von Jesu Christus zeige. Und das wünsche ich auch all meinen Geschwistern hier. Und ich denke schon, die Liebe verbindet. Und wenn ich das nicht wäre, dann würde ich jetzt ganz woanders sein und würde den Menschen auch an die Seite drücken und ihn nicht verstehen. Und das ist meins, was für mich ganz wichtig ist. Seine
Liebe. Vielen, vielen Dank. Da kommt noch eine Meldung.
Wenn ich kein Christ wäre, hätte ich keine Auferstehungshoffnung. Dann wäre für mich jetzt irgendwann mal ganz schnell Schluss. Und das wäre es dann gewesen. Aber weil ich das Wirken Jesu in meinem Leben erfahren habe, bin ich ganz zuversichtlich, auch aufgrund der Textlage im Neuen Testament, auch ich werde einmal auferweckt werden. Mein Leben hier ist nur ein Vorlauf für das Eigentliche.
Vielen Dank. Da kommt noch eine Meldung.
Wenn ich kein Christ wäre, wäre ganz vieles einfach Zufall in meinem Leben. Aber ich denke nicht, dass es Zufall ist, sondern dass vieles Gottes Führung und Gottes Hilfe ist.
Vielen Dank. Ja?
Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich täglich mit meinen kleinen Anliegen zu Gott kommen kann. Und ich merke, dass das keine leere Floskel ist, sondern dass das gehört wird und dass da ein Echo passiert. Und das wäre nicht der Fall, wenn ich dich, wenn ich kein Christ wäre.
Ja, vielen Dank. Danke. Ja.
Wenn ich kein Christ wäre, dann würde ich denken, ich müsste alles im Leben alleine schaffen. Und ich hätte keine Hoffnung, so wie ich sie jetzt habe, dass das Beste noch kommt. Und alles, was mir oder was geschieht, Gott, der Allmächtige, der weiß alles, der hat alles in der Hand und da kann ich mich getragen fühlen. Und wenn ich das nicht wäre, dann wäre ich wirklich verloren.
Vielen Dank. Gibt es noch einen Beitrag oder mehrere? Oh, danke.
Also wenn ich nicht Christ wäre, dann würde man an der heutigen Situation, die Kriege, die stattfinden, verzweifeln. Und wir müssen nicht verzweifeln. Wir haben Jesus und er hilft uns. Und er hat alles in seiner Hand. Da können wir ganz getrost sein.
Vielen Dank, ja. Gibt es noch eine Meldung, die ich sehe oder nicht sehe? Hier.
Wenn ich kein Christ wäre, dann wäre mein Leben sinnlos. Und mit Jesus hat es einen Sinn und eine Zukunft.
Vielen Dank. Eigentlich könnte ich an der Stelle aufhören mit der Predigt. Und die Gedanken können weiterwirken. Danke für eure Beiträge. Ich höre an der Stelle auf mit der Predigt. Gott nimmt uns an. Und wir haben einige Punkte gehört, die das zu etwas Besonderem machen. Und ich finde es wertvoll, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, diese Aufzählung, die könnte noch weit ergänzt werden. Wie schön, dass Jesus uns zu einem Tempel bauen will. Wie schön, wenn du zu Jesus gehörst und dich einfügen lässt in diesen Tempel. Das wollen wir jetzt singen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel.